Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Bargeld ist gedruckte Freiheit und beides steht seit langem unter Druck. Seit vielen Jahren versuchen Gesetzgeber, Banken und andere Finanzinstitutionen, das Bargeld schleichend zurückzudrängen. Und aktuell erleben wir eine massive Verschärfung in dem Kampf gegen das Bargeld. Mein heutiger Gast, Hans-Jörg Stützle, engagiert sich schon seit vielen Jahren für das Bargeld. Herr Stützle, guten Tag. Es freut mich sehr, dass Sie heute den Weg zu uns gefunden haben.
Hallo, Herr Schönherr. Vielen Dank, dass ich hier sein kann in Köln, im schönen Köln. Danke.
Ja, klasse. Ich stelle Sie ganz kurz vor. Sie kommen aus einer Unternehmerfamilie, waren selber als Unternehmensberater, gerade für kleinere und mittelständische Unternehmen, tätig und sind jetzt im Bereich der finanziellen Bildung bzw. der Bildung über das Geld an sich tätig. Sie halten sehr viele Vorträge und haben jetzt ganz aktuell eine Petition für das Bargeld, wohlgemerkt, ins Leben gerufen, die man auch zeichnen kann, die man unterstützen kann. Und daher meine Einstiegsfrage, Herr Stützle, was hat Sie denn zum Bargeld zu diesem Thema überhaupt gebracht? Was motiviert Sie, sich dafür einzusetzen?
Also es gibt einige Motivationen, aber letzten Endes ist die Hauptmotivation, dass eine freie Gesellschaft braucht zwingend ein freies Zahlungssystem. Und wenn wir kein freies Zahlungssystem haben, dann mutiert die Gesellschaft in eine unfreie Gesellschaft. Weil Bargeld bzw. ein Zahlungssystem ist der Schlüssel für eine freie Gesellschaft. Denn es kann jede Zahlung, jeder Austausch, wenn wir kein freies Zahlungssystem haben, letzten Endes überwacht werden, eingestellt werden, manipuliert werden. Persona non grata können ausgeschaltet werden, indem einfach das Konto gesperrt wird, die digitalen Zahlungen gesperrt werden. Und ich möchte selber in einer freien Gesellschaft leben. Das ist mir immens wichtig. Ich möchte auch eine freie Gesellschaft hinterlassen für die nachfolgenden Generationen. Und eine freie Gesellschaft, ich kann es nicht einfacher und klarer dokumentieren und sagen, eine freie Gesellschaft braucht ein freies, nicht überwachungsfähiges Zahlungssystem.
Mhm. Ich denke, wir sind alle für diese Freiheit. Übrigens auch die aktuelle Regierungskoalition, zumindest wenn man nach dem Koalitionsvertrag geht, da findet sich ja ein Absatz, in dem für das Bargeld argumentiert wird. Interessanterweise aber direkt im nächsten Satz dann die Forderung nach einem digitalen Geld, nach dem Modell des digitalen Zentralbankgelds, das dann zentral von der EZB herausgegeben wird. Wie passt denn das zusammen?
Also wir haben einmal das nationale Recht, da hat es was mit dem Koalitionsvertrag zu tun. Und wir haben das Europarecht und da können wir vielleicht drauf eingehen. Aber wenn Sie jetzt mal das nationale Recht anschauen, also der Koalitionsvertrag, den habe ich dahingehend auch studiert. Da steht tatsächlich etwas fürs Bargeld drin, auch was sehr Positives, zumindest vom Wort her. Und ich zitiere: Wir stellen sicher, dass Bargeld als gängige Zahlungsform erhalten wird. Wir setzen uns für echte Wahlfreiheit im Zahlungsverkehr ein und wollen, dass grundsätzlich Bargeld und mindestens eine digitale Zahlungsoption schrittweise angeboten werden sollen. Also das sind ganz große Worte. Das stärkste Wort ist die Wahlfreiheit.
Klingt ja gut.
Super. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn man jetzt mal genau schaut, ja, haben wir jetzt in Bezug auf Bargeld, Bargeld ist ja das einzige gesetzliche Zahlungsmittel, haben wir hierzu eine Wahlfreiheit aktuell. Die haben wir nicht mehr. Die wird Schritt um Schritt abgeschafft. Ich war jetzt auf der Fahrt hier nach Köln noch in Heidelberg, wo ich einen Vortrag abgehalten habe und war einen Tag drauf noch in Heidelberg und wollte mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, also mit einem städtischen Busunternehmen. Und da hieß es: Wir nehmen kein Bargeld mehr an. Und dann bin ich später noch in ein Café gegangen, wollte einen Cappuccino noch bestellen und da hieß es: Wir nehmen kein Bargeld mehr an, nur noch Digitales bezahlen. Das sind nur mal zwei Beispiele in einem Tag, was ich erlebt habe. Also das heißt, die Wahlfreiheit zu Bargeldzahlungen, die verlieren wir nun Schritt um Schritt, weil die Wirtschaft übergegangen ist, Bargeld abzulehnen, aber auch der Staat übergegangen ist, Bargeld abzulehnen. Und wenn wir den Koalitionsvertrag uns nochmal anschauen und den auch ein bisschen analysieren Und dann sehe ich einmal, dass in diesem Vertrag 187 Mal das Wort digital bzw. Digitalisierung vorkommt. Es kommt vor, dass es ein Digitalisierungsministerium installiert werden soll. Und jetzt halten Sie sich fest, und das ist das heftigste Thema aus meiner Sicht, wir setzen auf konsequente Digitalisierung und digital only. Mhm. Also nur digital, zumindest was die Behörden betrifft. Und es ist außerordentlich gefährlich. Also einerseits ein sehr schöner Passus, Wahlfreiheit mit sehr schönen Worten, aber was wird eigentlich auch tatsächlich gelebt? Und ich beobachte leider, dass staatliche Stellen immer mehr Bargeld ablehnen. Wir sehen das bei Schwimmbädern, wir sehen das bei Freibädern, wir sehen es bei Bürgerbüros. Das heißt, der Staat hat im Grunde genommen entschieden, Bargeld Schritt um Schritt rauszudrängen. Und die Wirtschaft, die Schritt um Schritt Bargeld auch ablehnt, unter der Rechtfertigung der Vertragsfreiheit.
Ja, Sie hatten ja das Thema eigentlich schon genannt, dass die Kartenzahlung immer stärker in den Alltag reingeht. Es gibt ja auch den Vorstoß sogar, das zur Pflicht zu machen, also dass Läden, Geschäfte Kartenzahlung akzeptieren müssen. Und das bringt mich zu dem Thema, wenn wir jetzt mal die letzten 10, 15 Jahre, wo das Bargeldverbot ja schon diskutiert wird, zumindest und auch kritisiert wird von verschiedenen Persönlichkeiten, dann sieht man ja die Tendenz, dass die Politiker immer sagen, ja, ein Bargeldverbot wird es nicht geben. Und wahrscheinlich wird es auch nicht so sein in so einer ganz plumpen, holzschnittartigen Form, dass einfach ein Gesetz gemacht wird, Bargeld ist verboten. Aber es ist eben diese schleichende Zurückdrängung des Bargelds, die wir ja täglich im Alltag erleben. Und lesen Sie das auch so ein bisschen aus dem Koalitionsvertrag dann raus mit diesem Digital Only auch?
Wir leben in Zeiten massiver globaler Veränderungen und das hat auch Auswirkungen auf die Anlageklassen in ihrem Portfolio. Beispielsweise haben Unternehmen mit globalen Lieferketten große Probleme und das schlägt sich auch im Aktienkurs nieder. Auf der anderen Seite gewinnt Gold sehr stark an Wert. Und um Sie zu unterstützen bei Ihrer Portfolioaufteilung, hat das Team der Max-Otte-Fonds einen kostenfreien Service für Sie, den Vermögenscheck. Im Rahmen des Vermögenschecks nehmen sich Experten aus dem Team der Max-Otte-Fonds Zeit für Sie, um persönlich mit Ihnen Ihre Vermögensverteilung zu besprechen und auf Ihre finanziellen Ziele neu auszurichten. Vereinbaren Sie jetzt kostenfrei Ihren Termin. Sie finden den Link im Rahmen unseres Podcasts oder unter max-otte-fonds.de. Vereinbaren Sie jetzt Ihren Termin für den kostenfreien Vermögenscheck. Auf gute Investments.
Also es ist ein Teilaspekt. Ja, das heißt also, es gibt einen Weg zur Bargeldabschaffung. Ich kann gerne auch noch drüber sagen, wie die Mechaniken hinten dran sind. Das läuft nicht so plump ab, wir wollen das Bargeld abschaffen. Sondern man lässt in der Regel die Strukturen für sich arbeiten. Und wir haben ja momentan die Situation, dass die digitale Infrastruktur für digitales Bezahlen ziemlich stark vorangeschritten sind. Aber es gibt noch einige Händler oder auch zum Beispiel auf dem Bauernmarkt oder auf dem Markt, die kein Bargeld annehmen. Und wenn wir jetzt den Koalitionsvertrag so hinnehmen, dann stellen wir fest, dass jetzt einfach die Abweichler, die noch kein digitales Geld annehmen, jetzt auch in das System gedrängt werden sollen, dass sie ein digitales Zahlungssystem auch entsprechend annehmen müssen. Und das ist natürlich auffällig. Das ist einfach ein weiterer Schritt in die Zurückdrängung des Bargeldes. Und von der Mechanik her muss man eins wissen, Bargeld selber ist zwar gesetzlich oberflächlich verankert in verschiedenen Gesetzen, Bundesbankgesetz, in EZB-Satzung steht es drin und auch im Europarecht, Artikel 128, dort ist es verankert, dass es ein gesetzliches Zahlungsmittel ist. Aber gesetzliches Zahlungsmittel wird leider heute so interpretiert, dass man die Vertragsfreiheit höher bewertet. Das heißt also, der Händler kann nur sagen, wir nehmen kein Bargeld an, macht dann ein Schild hin und kann dann auch tatsächlich Bargeld ablehnen. Und die Mechanik dahinter ist, dass wenn Bargeld unter eine ganz bestimmte Grenze fällt an Barzahlungsquote, also wie oft noch die Güter in unserer Wirtschaft mit Bargeld bezahlt werden, wenn die unter eine Grenze stellt, man weiß auch ungefähr, wie tief die Grenze sein muss, dann wird die Infrastruktur des Bargeldes zu teuer und dann greift das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Ist es noch verhältnismäßig, die Infrastruktur, die einfach auch Geld kostet, für Bargeld noch aufrechtzuerhalten? Und damit und die Zukunft des Bargeldes ist an der Nachfrage letzten Endes gekoppelt. Und das sagen die Institutionen hierzu schon ganz klar. Einmal die Deutsche Bundesbank, habe ich in einem Interview, wo ich selber eingeladen war beim SWR, hat das ganz klar geäußert. Aber auch die EZB, und ich habe hierzu ein Zitat noch ganz kurz, das ich unbedingt auch hier sagen möchte, ein Zitat von der EZB. Das Eurosystem wird weiterhin Banknoten anbieten und deren Nutzen ermöglichen, solange die Nachfrage besteht. Das heißt, egal wie das Bargeld gesetzlich verankert ist oder nicht, es ist auf die Nachfrage abgestellt. Und das müssen wir Bürger und Bürgerinnen letzten Endes realisieren, was hier abläuft. Und das, was ich hier sage, ist nachweisbar in ganz vieler Ebene. Und da hoffe ich, dass ich die Menschen hier ein bisschen aufklären kann dazu.
Ja, jetzt kommt der Druck auf das Bargeld aber ja nicht nur von der Politik und vom Staat, sondern auch ein Stück weit von der kommerziellen Seite. Also es haben sich ja solche Apps wie Google Pay und Apple Pay und so weiter etabliert. Und die finden auch durchaus Anklang. Ja, es ist bequem, es ist einfach. Man muss nicht dran denken, genug Cash bei sich zu haben, genug Bargeld. Wie nehmen Sie das wahr? Also glauben Sie, dass dadurch allein schon eigentlich, dass das Bargeld zurückgedrängt wird, in Vergessenheit gerät, dadurch, dass sich einfach die Konsumgewohnheiten ändern der Menschen?
Definitiv ja. Also Bargeld ist in ganz vielen Bereichen unter Druck. Das heißt, die Finanzindustrie, ob Apple Pay etc., machen mit Milliardenprogrammen, machen sie Werbung für ihr eigenes Businessmodell. Hinter jeder Zahlung entstehen auch Gebühren letzten Endes. Digitales Bezahlen ist sehr teuer, wenn man es sich genau auch mal anschaut. Und man kann auch sagen, dass die das Milieu des Bargeldes so kontaminiert heute schon ist, dass Bargeld auf der aktuellen gesetzlichen Ebene oder auch wie das Umfeld grundsätzlich ist, sich nicht mehr halten kann. Also das Problem ist, dass wenn die sogenannte Barzahlungsquote unter 15% fällt, man kann es diskutieren, ab 10 oder ab 15%, dann ist eben die Infrastruktur zu teuer und dann beginnt Bargeld unter gewaltigstem Druck zu kommen.
Also 15% aller Zahlungen, die getätigt werden.
Aller Zahlungen in POS, im Point of Sale, also im klassischen Handel, dort, wo der Käufer und Verkäufer sich physisch treffen und wo die Ware in einem Zuge mit Geld ausgetauscht wird, da bezieht sich so. Und da ist auch die Heimat des Bargeldes letzten Endes begründet, also der klassische Einzelhandel. Und was wir eigentlich bräuchten, wir müssten ein Milieu für das Bargeld wieder erschaffen, in dem es leben und atmen kann. Das heißt, eine gesetzliche Verankerung wäre zum Beispiel, dass Bargeld bei den staatlichen Stellen wieder angenommen werden muss. Also auch dahingehend, Bargeld ist ja das einzige gesetzliche Zahlungsmittel und es ist das einzige reine staatliche Zahlungsmittel. Und der Staat nimmt sein eigenes Geld nicht mehr an. Das ist ja eigentlich in sich ein No-Go. Und wenn er dies nicht zulässt, diese Barzahlungsquote, drückt er im Grunde genommen die Barzahlungsquote bewusst runter. Und das ist natürlich ganz, ganz gefährlich. Da muss er sich natürlich auch irgendwann mal einen Vorwurf geben lassen. Ja.
Also könnte Ihrer Meinung nach der Staat auch ein Gegengewicht zu diesen ganzen, ja, zu dieser ganzen Finanzindustrie der digitalen schaffen, indem er das Bargeld fördert, auch aktiv?
Total. Also das wäre eigentlich auch seine Aufgabe, sein eigenes Geld erstmal wieder anzunehmen. Und es wäre auch seine Aufgabe, wieder im Handel eine Annahmezwang letzten Endes wiederherzustellen. Das heißt, dass der Händler nicht mehr entscheiden kann, ob er Bargeld annimmt oder nicht. Und die Politik versucht es ja, dass der Händler jetzt eine digitale Zahlung annehmen muss. Und das Gleiche müsste jetzt eigentlich auch mit Bargeld geschehen.
Ja, aber das Bargeld ist optional dann für den Händler.
Aktuell ist es so und hier müsste ganz, ganz dringend eine gesetzliche Verankerung stattfinden.
Verstehe. Jetzt würde ich gerne nochmal zum Koalitionsvertrag zurückkommen. Wir hatten ja gesagt, also hier wird auch auf der europäischen Ebene mit dem digitalen Geld sympathisiert, etwas versprochen in die Richtung. das wäre doch eigentlich der Sargnagel für das Bargeld.
Ja, definitiv. Also es sind eben ganz viele Spieler, die kein Interesse an Bargeld haben, sondern am digitalen Bezahlen, entweder weil es ihr Businessmodell ist oder weil sie entsprechend eine viel bessere Kontrolle und Überwachung letzten Endes ausüben kann. Und der E-Euro, der ist ja ganz stark vorangeschritten. Am 28.06.2023 ist bereits ein Verordnungsvorschlag für den E-Euro von der Europäischen Kommission eingebracht worden. Und der wird noch in diesem Jahr aller Voraussicht noch verabschiedet werden vom EU-Parlament. Das heißt, man will einen weiteren Konkurrenten für Bargeld reinbringen, der das Privileg des gesetzlichen Zahlungsmittels hat, das von der Notenbank letzten Endes herausgebracht wird. Und was sie noch haben wollen, sie wollen für den E-Euro einen Annahmezwang haben. Das heißt, dass der Händler ihn annehmen muss. Und parallel dazu ist auch ein Verordnungsvorschlag für das Bargeld eingebracht worden von der Europäischen Kommission. Und wenn man den liest, ist interessant, dass Bargeld kein Annahmezwang im Handel bekommt. Also da sieht man schon, wo die ganze Interessenslage ist. Und der Verordnungsvorschlag ist aktuell noch nicht verabschiedet worden vom Europäischen Parlament. Das heißt, wir können aktuell noch aktiv werden. Und dafür werbe ich letzten Endes auch mit der Bargeldpetition. Man kann, sofern ich sagen darf, gerne noch eine Unterschrift, seine Stimme für das Bargeld geben.
Sehr gern, liebe Zuschauer, wir haben die Petition auch unter diesem Beitrag verlinkt. Schauen Sie gerne auch da rein.
Ja, und unter eben bargelderhalt.eu ist, kann man diese Stimme geben. Wir versuchen, 1 Million Stimmen hinzubekommen, dass es einfach auch den Willen der Bürger dokumentiert. Aktuell sind es 140.000 und ich hoffe, dass vielleicht durch solche Sendungen wie jetzt hier ganz viel Aufmerksamkeit auf die Petition gelenkt wird.
Jetzt habe ich aber noch nicht ganz verstanden, was bei diesem E-Euro, der dann neu kommen wird, genau der Unterschied ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach Euro rein auf dem Konto halten würde, dass ich ja auch jetzt schon digital besuche oder darauf zugreife.
Das ist ja die ganz große Frage. Also wenn man jetzt die Initiatoren des E-Euros fragt, welchen Nutzen bringt es, dann kommen die natürlich auch so ein bisschen ins Stottern. In jedem Falle ist es ein direkter Konkurrent für das Bargeld, weil das auch in POS, im Point of Sale letzten Endes verwendet werden kann und natürlich vom Staat auch protegiert wird. Und im Verordnungsvorschlag steht auch drin, dass man das Geld, das, also der E-Euro, nicht programmierbar sein darf. Es ist nur die Frage, werden sie sich dran halten? Und das ist ja die erste Generation des E-Euros. Was passiert in der zweiten, in der dritten? Und wenn der E-Euro zur Programmierung verwendet wird, dann wird es ganz, ganz gefährlich, weil dann tatsächlich das Geld unter Bedingungen gestellt werden kann. Das heißt, Geld kann dann plötzlich nur noch, also es ist nur eine Hypothese, ich habe es richtig jetzt auch ausgedrückt, dann kann zum Beispiel Geld nur noch in einem Umkreis von 15 Kilometer genutzt werden. Also man kann moderne Gefängnisse letzten Endes erschaffen oder man kann sehr leicht negative Zinsen einführen und, ob schon bei der Einführung des E-Euros einmal das Bargeld natürlich nochmal erstmal existieren wird, das sogenannte Chiralgeld, wo ja über die Finanzindustrie geschaffen wird, und dann ist natürlich noch der E-Euro drin. Und es ist natürlich ein Milieu für das Bargeld, das natürlich toxisch ist.
Wie sehen Sie da in der Abgrenzung die sogenannten Kryptowährungen? Also ist das eher ja, etwas, was dem Ganzen Vorschub leistet, oder ist es eine Art Hoffnung, um aus dem System rauszukommen? Vielleicht dazu noch ein Hinweis: In dieser Blockchain-Technologie, die ja auch für Bitcoin verwendet wird, da ist ja jede Transaktion schon mal auch nachvollziehbar. Also wenn ich die Personen dann irgendwie herausfinde, die an diesen Transaktionen mitgewirkt haben irgendwann in der Vergangenheit, kann ich ja komplette Transaktionsketten eigentlich zurückverfolgen. Also an sich ist es ja nicht wirklich anonym. Und ich denke auch, sowas könnte ja auch diesem staatlichen digitalen Geld dann Vorschub leisten. Wie sehen Sie das?
Also in Kryptowährungen bin ich jetzt kein Spezialist. Was ich aber darüber höre, ist, dass natürlich Kryptowährungen, also Bitcoin beziehungsweise, anders zu bewerten ist als die anderen Kryptowährungen. Wenn ich ihm Edward Snowden Glauben schenke, er sagt, Kryptowährung oder auch Bitcoin ist nicht anonym, weil es mit Pseudonymen abläuft. Aber ich höre von Fachleuten ganz viel Tolles über das Lightning-Aspekt, wo dann anscheinend drunter etwas ganz Tolles gebaut werden kann, was anonym ist und wo sehr schnelle Transaktionen stattfinden können. Kann ich aber selber nicht bewerten, weil ich kein Spezialist bin in diesem Bereich. Aber ich sehe die Kryptowährung als Freund vom Bargeld, weil ich denke, wir brauchen ein freies Zahlungssystem erstmal in POS, im Point of Sale, im Handel und ein physisches freies Zahlungssystem und das ist Bargeld das perfekte System im Grunde genommen dafür. Und wir brauchen auch ein Zahlungssystem außerhalb von POS, also wo der Käufer und Verkäufer sich nicht physisch treffen. Und das könnte vielleicht auch die Kryptowährungen bzw. Bitcoin einnehmen und diese zwei freie Zahlungssysteme wären immens wertvoll. Der Vorteil bei Bargeld ist, dass es eben das Privileg des gesetzlichen Zahlungsmittels hat. Das haben momentan die Kryptowährungen nicht. Und es gibt momentan eine sehr starke Tendenz, jedes Zahlungsmittel unter Kontrolle zu bringen. Und somit schützt im Grunde genommen Bargeld, solange es noch da ist, die anderen freien Zahlungsmittel wie Gold, wie Silber, wie Edelmetalle, wie Kryptowährungen. Und somit betrachte ich eigentlich, dass es Freunde sind, ja, Bargeld und auch entsprechend die Kryptowährungen für eine freie Gesellschaft einfach.
Ja, die freie Gesellschaft ist ein hohes Gut. Dem Staat gefallen aber manche Freiheiten ja dann doch nicht, vor allem wenn es um die Besteuerung geht. Ich bringe auch noch mal ein Beispiel aus der Gastronomie. Da hat ja die Finanzverwaltung vor einigen Jahren auch vorgeschrieben, dass elektronische Kassensysteme geführt werden müssen, also ein USB-Stick im Endeffekt, der dann ausgelesen werden kann, damit eben nicht so viel unter der Hand läuft und hier womöglich Steuern hinterzogen werden. Wie sehen Sie das Thema, dass der Staat hier versucht, ja, noch mehr an die Wirtschaft ranzukommen und auch noch mehr einfach möglicherweise Steuern zu erheben, an die er sonst vielleicht nicht rankommen würde? Oder wie ist quasi auch wie begründet ist das Argument eigentlich, digitale Währungen einzusetzen und einzuführen, um Steuerhinterziehung zu verhindern?
Ja, also das ist sicherlich eine Interessenslage vom Finanzamt, vom Staat, die Dinge zu kontrollieren, Steuerhinterziehung einzuschränken, aber es ist die Frage, welche Mittel gibt es dazu? Die Bargeldabschaffung wäre nicht verhältnismäßig, weil es jeden unter Generalverdacht bringt. Die elektronischen Kassensysteme sehe ich zumindest als eine Option. Ich befürworte auch nicht jetzt alles, aber bevor Bargeld unter die Räder kommt, befürworte ich eher das, ja. Mhm. Aber dann muss man natürlich auch irgendwann mal was fürs Bargeld tun. Und es ist natürlich die Frage, wann hört denn eigentlich mal die Kontrolle auf? Und es scheint irgendwie so endlos zu sein. Und irgendwann mal ist auch die Kontrolle und die Überwachung nicht mehr verhältnismäßig. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir sind schon über diese Schwelle hinweg.
Mhm. Ja, also die Überwachung wäre ja dann vollumfassend eigentlich, wenn ich kein Bargeld mehr habe.
Also es ist tatsächlich so, der Schlüssel für die totale Überwachung ist die Abschaffung des Bargeldes. Bargeld ist der Schlüssel, weil man dann jeden Austausch untereinander manipulieren, beeinflussen kann etc. Und es gibt ein sehr interessantes Buch vom Andreas Eschbach, das ist ein Roman, NSA heißt es. Der hat mal in diesem Buch geschrieben, dass das Dritte Reich, dass dort kein Bargeld mehr gewesen wäre, und welche Folgen das hat. Und da wäre natürlich die Persona non grata oder die Abweichler wären damals brutalst, hätten gejagt werden können und kaum einer wäre aus diesem System noch irgendwie rausgekommen. Also das ist eine ganz dramatische Situation und wir müssen ja viel weiter denken, denn wenn tatsächlich auch mal fragwürdige Regierungen an die Macht kommen, dann haben die natürlich etwas in der Hand, was eine unglaubliche Macht ist. Und wenn man unsere Welt heute auch anschaut, da ist es natürlich alles außer den Fugen. Das heißt, wir müssen unbedingt an den analogen Strukturen festhalten. Wir brauchen eine Alternative. Digitalisierung ist in vielen Dingen richtig, richtig gut, ist keine Frage. aber wir müssen auch an den analogen Strukturen festhalten, um einmal unsere freie Gesellschaft zu garantieren und auch Menschen, ältere Menschen, behinderte Menschen, Asylanten, Menschen, die einfach vielleicht auch Rechenschwächen haben etc., dass wir denen ein analoges System an die Hand geben, damit sie nicht abgehängt werden.
Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also wie sehen Sie das, dass die im Prinip, es kommt ja erstmal der Zwang zur Kartenzahlung womöglich und dann aber, die Karte ist ja immer noch was Analoges, davon will man ja eigentlich auch weg. Also kommt dann vielleicht irgendwann der Zwang zum Smartphone und zur App. Das beobachte ich selber auch im Alltag immer stärker, dass immer mehr vitale Funktionen, die einfach für den Alltag unverzichtbar sind, einfach mit diesem Gerät verknüpft sind und ich im Endeffekt damit gezwungen bin, dann dieses Gerät immer bei mir zu haben, weil ich mich teilweise auch gar nicht mehr irgendwo einloggen kann in Systeme, in Konten und so weiter, ohne halt auch die Verifizierung über dieses Gerät. Gleichwohl sind das natürlich auch perfekte Überwachungsapparate, weil sie eben ein Mikrofon verbaut haben, Kameras verbaut haben, weil sie einen Bewegungssensor verbaut haben, der auf den Meter genau messen kann, wo ich bin. Also ist das so das Szenario, auf das wir zugehen, die totale Überwachung, wo jeder sich im Endeffekt mit einem digitalen Sensor ausstatten muss, um überhaupt in der Gesellschaft überleben zu können.
Also dahin geht es letzten Endes. Es wird alles auf ein Smartphone abgestellt, obwohl die Zahlungstechnik ist heute schon so weit vorangeschritten, dass es zum Beispiel in China zum Teil über Gesichtserkennung die Zahlung stattfindet. Also es geht nochmal in eine ganz andere und neue Ebene. Und ich habe das Empfinden, dass diese Digitalisierung dogmatisch abläuft. Ohne wirklich nochmal zu hinterfragen, wo ist Digitalisierung richtig und sinnvoll und wo sollten wir einfach an analoge Strukturen einfach festhalten. Und diesen Dogma müssen wir zwingen und ganz schnell rauskriegen.
Also mein Eindruck ist ja auch, dass es vor allem dieses Smarte in Anführungszeichen ist. Also es wird einem viel Bequemlichkeit, Fortschrittlichkeit versprochen etc., dass man Dinge akzeptiert, die man sonst nie akzeptieren würde. Also das, was ich gerade genannt habe, das Beispiel mit dem Smartphone, dass man faktisch überwacht wird. Also Dauerüberwachung auf den Meter genau. Natürlich Daten an digitale Plattformen wie Google, wie Apple. Ja, also auch die Android-Phones, da ist ja auch immer Google mit vorinstalliert. Diese ganzen Daten gehen dann auf deren Server. Da hängen dann wieder Geheimdienste hinten dran, die sogenannten Three-Letter-Agencies in den USA. Also NSA als prominentes Beispiel. Sie hatten ja Snowden auch schon genannt. Und ja, also letztlich stellt sich für mich auch irgendwie die Frage, ist das überhaupt noch vermeidbar oder müssen wir uns halt auch mit dem Gedanken auseinandersetzen, in der modernen Welt zu leben, heißt halt einfach dieser gläserne Bürger zu sein.
Danke, dass du bis hierher gehört hast. Folge uns auch gerne auf YouTube und Instagram.